Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 31, 2010. Und ich habe lange überlegt, wie der Untertitel dieser Folge heißen soll, und habe mich dann entschieden für Zurück in die Zukunft. Ich habe aber auch gependelt bei Totgesagte leben länger. Und zwar die Woche gab es eine interessante Neuigkeit bei Amazon. Wie ja schon vor ein paar Wochen berichtet, hat Amazon damals einen neuen Kindle DX herausgebracht. Und ich habe da auch gleich spekuliert drauf, dass eben auch die neuen kleineren 6 Zoll Kindles dann verbessert werden. Und es sah ja sah so aus, oder es hieß, es sah eigentlich niemals so aus, es hieß, dass jetzt, nachdem so ein Tablet von einer anderen Firma erschienen ist, dass damit das Aus von dem Kindle besiegelt wäre. Aber es sieht so aus, als ob genau das Gegenteil der Fall ist, denn Amazon hat jetzt ernst gemacht und einen neuen 6 Zoll Kindle herausgebracht. Und das sogar in zwei verschiedenen Versionen. Einmal einer wie der alte mit 3G-Zugang und Wi-Fi integriert. Natürlich auch verbessert, besseres Display und mehr Speicher. Und dann noch eine andere Version, und zwar eine, die nur Wi-Fi hat. Für sage und schreibe $139. Und das ist schon eine schöne Ansage, sage ich mal. Damit ist es günstiger als der Kobo E-Book Reader, den ich erwähnt habe in der letzten Folge. Und das zeigt, dass hier nicht nur von Preisverfall geredet werden kann, sondern eben auch von anderen Produkten, die Amazon eben jetzt anbieten will. So kleiner Überblick, als kleiner Überblick, also ein verbessertes E-Ink-Display mit mehr Kontrast. Das ist schon mal eine schöne Sache. Dann eben nur Wi-Fi, diese Version für 139 Euro, die Version für 139 Dollar, die Version für $189 eben zusätzlich noch mit 3G. Dann 4 GB, davon sind allerdings nur 3 GB nutzbar. Ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, dass keine SD-Karte mit drin ist und der Kindle eben auch für Audible Audiobooks zu verwenden ist und auch MP3s kann das Teil abspielen. Also von daher muss ich sagen, auch für Bücher, man sagt zwar, okay, hier, das sind 3500 Bücher, sagt Amazon so schön, das ist aber so nicht gesagt. Es gibt technische PDF-Dateien, die übrigens das Gerät auch lesen kann, PDFs, da hat eine Datei oder ein, sag ich mal, in Anführungszeichen dann Buch, ja, bereits 1 GB und mehr. Und somit ist das also unter Umständen ziemlich schnell verbraten. Warum keine SD-Karte drin ist, das darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht ist das rechtlich ein Problem für einige Firmen, einige Publisher. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist unglaublich, ja, warum da keine SD-Karte drin sind. Egal. Gut. Nee, nicht egal, aber man kann es verschmerzen für den Preis von $139 und ich meine, was, ich habe mir so mal ein paar Gedanken gemacht, wie der perfekte E-Book-Reader aussehen würde. Ja, der Kindle ist schon ziemlich nah dran, also so diese Ausstattung ist okay, klar, SD-Karte müsste schon dabei sein und vor allem mehr Formate müssten verarbeitet werden können, ja. Eben nicht nur ein Format DRM Kindle, sondern eben auch andere. Auch wenn der Kindle jetzt, wenn ich das mal auf der Seite nachgucke, zwar nativ ebenfalls PDF verarbeiten kann, so ist es aber so, dass es PDF praktisch angezeigt wird, aber man kann es eben nicht also der Text, der fließt da nicht entsprechend der Vergrößerungsstufe, die man eingestellt hat, sondern der bleibt fix. Das heißt, man muss dann praktisch auf der PDF-Seite sozusagen herumscrollen. Ja. Und das ist natürlich nicht so prickelnd. Das heißt, entweder kann man das PDF so lesen oder es wird wirklich kritisch. Ansonsten muss man das Format konvertieren lassen. Das geht, kostet aber Geld. Und das ist nicht ganz okay, finde ich. Es ist hier zu sehen, dass also TXT, PDF, Audible Audiodateien, MP3, Mobi-Format, ja, also das Mobi-Pocket-Format und PAC, das wird neben dem eigenen Kindle AZW-Format natürlich wird also na nativ verarbeitet. Gut, TXT, PDF, Mobi-Format ist schon mal gut, aber warum zum Henker kein EPUB? Ja, EPUB ist ja schon ein relativ weit verbreiteter Standard und ich weiß nicht, warum hier der Kindle das nicht kann. Da kann doch nur marktpolitische Sachen dahinter anstellen. Also der perfekte E-Book-Reader müsste auf jeden Fall auch EPUB und auch EPUB-DRM verarbeiten können. Das ist klar. EPUB-DRM muss sein. Weil man will ja auch vielleicht mal ja, in einem anderen Bookstore kaufen und da braucht man eben das EPUB-DRM. Ich bin, wie gesagt, kein DRM-Freund, aber was nützt es, wenn es keine Bücher gibt, keine Bestseller ohne DRM? So, bei dem Kindle gibt es eben nur die Möglichkeit, Kindle Bücher zu kaufen und die sind quasi alle in Englisch. Also ich habe noch kein großer Bestseller oder sonst irgendwas gesehen in Deutsch. Die sind alle in Englisch. Und das ist halt eine Bremse, sage ich mal, für unseren Markt. Ganz klar. Ja, ich bin hier am Überlegen, aber so ganz überzeugt bin ich eben immer noch nicht. Ich habe jetzt mittlerweile die Kindle-Applikation für mein Android-Handy installiert und das funktioniert wunderbar. Und da ist die Versuchung natürlich groß, jetzt zu sagen, okay, dann hole ich mir jetzt auch noch ein Kindle. Ja, und dann kann ich die Bücher nicht nur am Kindle lesen, sondern ja sogar auf meinem Android-Handy. Und ja, warum eigentlich nicht, könnte man meinen. Aber es ist eben dann noch die, ja, sag ich mal, die Hürde, ja, dass eben jetzt auch noch andere Geräte momentan auf dem Markt drängen, und zwar wie verrückt, komme ich auch gleich nochmal dazu, die eben auch ein gewisses Maß an Geld kosten, ja, und da muss man natürlich Prioritäten setzen. Soll ich mir jetzt ein Kindle holen, der wirklich nur E-Books lesen kann, und dann eben andere Geräte weiter hinten dran stellen? Wobei ich muss sagen, dieses nur E-Books lesen, ich habe das schon mal letzte Woche bei dem Kobo Reader gesagt. Das ist gerade richtig so. Es ist gerade gut so. E-Ink Display ist ein absolutes Muss für ernsthaft zu lesen. Man muss bedenken, ja, wenn man jetzt so mit Lesen meint, ja, mal eine halbe Stunde ein bisschen im Dokument blättern oder so, ja, dann sicherlich braucht man da keinen E-Ink. Das kann man auf jedem Laptop, LCD-Bildschirm tun, am Handy, kein Problem, alles wunderbar. Doch das, was ich auch angesprochen habe mit meinem Android-Handy, das ist ja natürlich, wenn ich unterwegs bin, ja, und mal will man eine halbe Stunde oder so oder mal eine Stunde maximal in meinem Buch lesen, ja. Dann ist das wunderbar, das geht, ja. Aber wenn man richtig liest als Leseratte, ja, da versinkt man auch mal 4, 5, 6, 7 Stunden an so einem Buch, ja. Und wenn man das im LCD-Display macht, dann gibt es einen Gruß von den Augen danach, ja. Weil da starrt man richtig drauf. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zigmal gesagt. Entschuldigung, wenn ich mich immer wieder wiederhole, aber kann ja auch sein, dass eben neue Leute mal reinhören in die Wochensicht, die das eben jetzt so noch nicht mitbekommen haben. Gut, also, so sieht das aus. Und deswegen ist der Kindle schon okay. Also das heißt, wenn man jetzt 139 Dollar, was wahrscheinlich auch dann der Preis sein wird, 139 Euro wegen Versand und Zoll, dann, wenn einem das das wert ist, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, wo man sagt, ja hier, jetzt zuschlagen, weil günstiger wird es wohl nicht mehr mit dem Kindle in nächster Zeit. Das sind die neuen Modelle. Kindle 4 wird sicherlich jetzt wieder 2 Jahre dauern, vielleicht noch mehr. Ja, mal sehen. Vielleicht auch nicht, das kommt darauf an, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kommt ja auch noch ein zusätzliches Modell irgendwann raus, sobald das, ja, sag ich mal, vernünftig zu vernünftigen Preisen möglich ist mit einem Color E-Ink Display. Das wäre vielleicht auch noch eine Geschichte. Ja, das ist es. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, es drängen halt viele, viele Geräte auf den Markt. Es ist eine richtige Tabletomanie, ja. Ausgebrochen. Und manchmal frage ich mich schon, sollten die Hersteller lieber ein paar Tabletten nehmen, statt weiter Tablets zu produzieren? Oh, war der schlecht. Oh, wow. Jetzt wird sie eiskalt. Naja, auf jeden Fall ist schon wieder eine angekündigt worden. Was ist daran Besonderes? Es ist der zweite schon, der aus Deutschland angekündigt wurde von einer deutschen Firma. Über das WeTab habe ich ja schon ausführlich gesprochen. Das soll es im September geben. Doch jetzt gibt es eine Ankündigung von dem Interpad. Interpad.de ist die Seite von dieser Firma und das Interpad aus Deutschland soll wirklich einiges bieten. Da hat es mich auch wirklich verwundert. Ich öffne gerade hier mal Hintergrund, die Spezifikation und ich muss sagen, es hört sich so ganz gut an. Natürlich wird es Android 2.1 als Betriebssystem haben. 2.2 ist schon, ja, sagen wir mal, angekündigt worden. Die Firma will also dann dieses 2.2 auch da drauf bringen. Hat einen HDMI-Anschluss, eine MicroSD, ein MicroSD-Karten-Slot, ein Nvidia Tegra 2-Grafikkarte ist verarbeitet, 10 Zoll Multitouchscreen, HD-Ready-Auflösung, ja, das heißt also, wie viel waren es nochmal, 720p, klar, wie waren es, ich weiß gar nicht, 1366 mal 720 ist das, glaube ich, dann die Auflösung, wenn das richtig ist, HD-Ready ist. Dann 16 GB Speicher. Dieser ist dann eben mit dem Micro-SD-Karten-Slot erweiterbar um weitere 16 GB. Und Stereo-Lautsprecher sind eingebaut. Und der Hammer ist die Batterie. Satte 3900 mAh. Und die wird reichen bis für 8 bis 12 Stunden Benutzung des Gerätes. Wahnsinn. Was eine Batterie. Ich sag, sorry, dass ich immer Batterie sage. Ja. Ich bin das schon vom Englischen gewohnt. Ich twitter zu viel, glaube ich. Mache ich natürlich in Englisch. Und Akku ist dann natürlich auch eine Battery, ist auch ein Akku. Ja. Also, sorry, na. Akku meine ich natürlich, klar. 3900 mAh. Irre. Und das Ganze soll im Herbst 2010 lieferbar sein. So, jetzt können wir mal überlegen. Ne? Herbst 2010. Herbst, ja. Ja, das kann auch Januar 2011 sein oder so, ne? Hört sich so an. Vielleicht mit etwas Glück wird der auf der IFA vorgestellt. Die IFA ist jetzt auch demnächst. Ach gut, ich weiß gar nicht genau. Moment, da muss ich mal gleich schauen. IFA müsste ich eigentlich hin, ne? Ist eigentlich Pflicht hier. So, schauen wir mal kurz. IFA ist am 3. bis 8. September, ja. Das soll ja auch dann eben der, oder kurz danach soll ja dann auch das WeTab vorgestellt werden oder ausgeliefert werden. So, und jetzt sind wir hier schon an einem schwierigen Punkt. Was kommt alles raus? Ich habe auch das schon ein paar Mal gesagt, nur eben jetzt kommt eben noch ein Anwärter dazu, eben Interpad aus Deutschland, WeTab aus Deutschland, dass der Adam, dass der Notion Ink Adam aus Indien, ja, tatsächlich Indien, aber wirklich, das ist wirklich der vielversprechendste, den ich bisher gesehen habe. Ja, und da will ich auch immer noch drauf warten, auf das Teil, weil einfach, das ist einfach. das, was mir am meisten zusagt, weil man eben das Display umschalten kann auf so eine Art E-Ink-Display und dann wieder, wenn man zum Beispiel andere Sachen macht, Internetsurft, also dann kann man wieder umschalten auf ein normales LCD-Display. Das ist doch der wirkliche Hammer. So, also das, die Geräte sind da. Jetzt kommen eben noch die E-Book-Reader, Kobo, Nook und eben jetzt der Kindle heraus. Dann, ja, Handys sind ja auch bald wieder interessant. Droid X soll demnächst rauskommen. Was heißt demnächst? Ende des Jahres rauskommen in Deutschland. Nach ersten Gerüchten. Offizielle Ankündigungen finden sich da wohl noch nicht. Also, es kommt einiges auf uns zu. Und wer nicht gerade jetzt hier ein paar tausend Euro, und ich meine ein paar tausend Euro im Monat zur Verfügung hat für neue Gadgets, ja, der muss sich halt jetzt gut überlegen, wann er was kauft. Ja. Es ist wirklich jetzt nicht ganz einfach mehr. Der Markt ist voll. Man sagt immer, ja, gut, Auswahl ist gut. Ja, aber es gibt auch einen Spruch, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und ich kann schon teilweise nicht mehr schlafen. So viel Qual habe ich mittlerweile. Was mir vielleicht als manchmal noch hilft, dann beim Einschlafen ist, wenn ich mich an die guten alten Zeiten zurückerinnere. Ja, ich habe ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ja. So, jetzt guck ich mal schön in die Kamera. Ja. Nein. Okay. Ich muss sagen, wenn ich so die alten Geräte, als manchmal sehe, die alten Computer und Konsolen, da gibt es so ein richtiges, so ein schönes Seufzen und da könnte ich mich glatt dranhauen an diesen Sachen. Und ich habe jetzt gerade umgeräumt hier hinter mir, da kann man es erkennen, wird auch hier ein Studio gerade aufgebaut, ja, Mini-Mini-Studio wohlgemerkt für die Podcaster, damit der Video-Feed etwas besser rüberkommt dann. Und deswegen wird da hinten was gemacht. Ich habe jetzt hier das abgetrennt hier mit dem Paravan. Und ja, dann ja, steht noch einiges bevor. Aber wenn ich dann so die Wohnung so umräume und da finde ich als Schätze. Ja, so richtig schätze alte Konsolen, die irgendwo im Regal ganz hinten drin verstaut waren, ja. Und Videospielmodule, zum Beispiel für N64, ja, die stauben oben auf dem Regal bei mir zu. Das habe ich jetzt alles mal runtergeholt und hab das schön fein säuberlich auch wieder aufgebaut auf meinem Fernseher und so. Und dann, ja, wollen wir mal schauen, was wir daraus machen, ne? Ah, muss gerade mal einen Schluck nehmen, mein Hals ist heute sehr trocken. bei mir im Computerzimmer wird auf jeden Fall dann auch ein schönes Regal aufgebaut und da kommen dann verschiedene alte Geräte rein. Also aufgebaut habe ich bereits ja schon ein N64, ein PS1, ja, die PS2, der GameCube kommt dann hier in das Regal. Mit den entsprechenden Spielen, oh, wenn ich das so drüber gucke, die alten Titel, Wahnsinn, das war noch Software, aber komme ich gleich noch dazu. Dann werde ich meinen alten Amiga 2000 wieder hochholen. Seit der letzten Wochensicht, ja, habe ich das schon in den Gedanken gehabt, dass ich einfach wieder mein Amiga mal reaktivieren muss, weil der Amiga wurde ja letzte Woche 25 Jahre alt, Mensch. Und es kann nicht sein, dass der bei mir unten im Keller verstaubt, ja. Das darf nicht wahr sein. Also, der wird auch wieder aufgebaut, ja. Aber den alten iMac, den ich habe, den 233er Bondi Blue iMac, der wandert jetzt in den Keller oder der ist in den Keller gewandert, weil, ja. Apple, nein. Apple steht gerade auf meiner Feindesliste und deswegen kommen die Sachen mal runter. Vielleicht in ein paar Jahren kommt er wieder hoch oder so. Ja, mal sehen. Wenn es Apple nicht mehr gibt, dann werde ich ihn wieder hochholen und wird den dann hier als Rarität ins Regal stellen. Ja. Als Erinnerung an die gute alte Tyrannenzeit. Okay, ich gebe schon auf. Also, das ist wirklich eine Geschichte und ich habe da gleich mal das N64 zum Beispiel angeschaltet und habe mir mal da Spiele ein paar angeguckt. Ich muss schon sagen, also, wenn man das so mal jetzt das mit heutigen Spielen vergleicht, ja, dann sind die heutigen Spiele einfach um so viel besser. Ja, also um so viel besser. Aber nur in der Grafik. Die Spielprinzipien, die bleiben eigentlich, sie sind schon seit Jahrzehnten sind die gleich geblieben. Ja. Da gibt es kaum was Neues. Ganz selten, dass man Spiele sind, die vom Spielprinzip her anders sind. Aber die Grundlagen, die sind fast immer noch gleich. Und deswegen hat mich wahrscheinlich auch die Wii so fasziniert oder fasziniert mich immer noch, weil eben da allein schon durch die Steuerung ein ganz anderes Gefühl ja, zutage kommt, wenn man da spielt. Ja. Aber dennoch, auch die Spiele sind größtenteils basierend auf den Grundlagen, die damals in der Videospielszene gelegt wurden, mit den C64 Games beispielsweise, mit den NES, SNES Games, ja, Atari VCS 2600, oh ja, da habe ich auch noch eins, zwar nicht mehr das Original, das ich früher hatte, aber ich bin dann noch an eins herangekommen, an diese flache, kleine Version davon. Schade, ich hatte noch die braune, große, dicke Version des Atari VCS 2600. Und wenn man sich die Spiele anguckt, die waren einfach von der Machart her, teilweise recht happig vom Spielerischen her, wirklich happig. Aber das Prinzip war einfach, man konnte loslegen, man konnte spielen. Und ja, dann hatte man wochenlang, monatelang Spaß. Ja, ein Modul wurde ausgekostet bis zum geht nicht mehr. Und ja, dann C64-Zeiten, klar, da war es ja oft so, dass man den Titel nur kurz angespielt hat. Ja, ja, ist halt so. Und aber im Prinzip hat man eben doch eine höhere Wertigkeit gehabt. Ja. Ich habe auch gesehen, so ein Modul fürs N64, 149 Mark. Ja, habe ich damals zum Beispiel für ein Modul bezahlt, zum Beispiel für Turok, ja, 149 Mark. Turok 2 war es. Und da muss ich sagen, ja, wir regen uns heute auf, dass die Spiele alle so teuer sind, ja. Aber wenn man dann mal die alten Preise von der Software anguckt, dann muss man feststellen, ja, die waren eigentlich schon immer so teuer, ja. Die waren tatsächlich allzu teuer. Auch Amiga-Spiele waren richtig happig meistens. Ja. Und ich meine, es gab da ja ganze Generationen von, sag ich mal, Kopierern, ja, die. Die haben die C64-Spiele und Amiga-Spiele einfach nur kopiert. Aber wenn man die wirklich gekauft hat, da muss man sagen, dann war das auch eine wirkliche Anschaffung. Ja, das hat richtig gekostet. Das vergessen die meisten, wenn sie sich heute über ein Spiel beschweren, das 60 € kostet. Ja, mit einer Grafik, die einem aus den Schuhen haut. Und früher gab es eben ein N64-Modul mit einer, ja, sag ich mal, erbärmlichen Grafik im Vergleich zu heute, ja, für 149 Mark, also noch mehr. Und ja, es ist Tatsache so, dass aber eben die Grafik eben nicht alles ist. Die Hersteller sollten sich viel lieber wieder auf die feschen, schnellen, einfachen Spielkonzepte konzentrieren und mal wieder solche Spiele rausbringen. Vielleicht spricht da das Alter von mir mit, ja. Aber ich finde, das macht einfach Riesenspaß, wenn man sich einfach an so ein Game dran setzen kann, ja. Da nimmt man einen rustikalen Joystick zur Hand und zack. Man ist drin, man kann loslegen, ja, und das ist doch eine feine Sache, würde ich schon sagen, ja. Und wenn hier jetzt hier die ganzen Retro-Konsolen und alten Computer hier bei mir aufgebaut sind, dann geht's auch wieder rund und da werde ich auch wieder das ein oder andere Retro-Spiel im Original spielen, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so überblick über diese, gerade über bei den Tablets, ja, wie die jetzt auch die Spielelandschaft verändern wollen, auch da muss ich sagen, was ist denn das für eine großartige neue Spielerevolution? Überhaupt nicht. Die Wii hat diese Bewegungssteuerung schon seit wie viele Jahren gibt es jetzt die Wii schon? Ich glaube 2006 kam die Wii raus, oder? Ui, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich habe so mit bei Computersachen habe ich immer so ein Zeitproblem, ja, weil das alles so schnelllebig ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Also so reale Ereignisse, ja, da hat man ein ganz anderes Zeitgefühl wie bei den Computersachen. Ne? Also bei, wenn ich da höre, dass so 2000, ja, dann ist das wie, als ob das auf einem anderen Planeten wäre, ja, und während man dann zum Beispiel hört, ja, 2001 beispielsweise, das ist ja was im Gedächtnis bleiben, ja, ne, was da passiert ist, das kommt einem vor, als ob es gestern war. Aber wenn man mal sieht, im Jahr 2000, was man da für Computersysteme noch hatte, was für Computer man hatte, das war ja, also das ist ja, das kommt einem vor, als ob das schon, das Ewigkeiten her war, 20, 30 Jahre, ja, noch mehr. Und deswegen habe ich da auch ja, so ein paar Probleme, dann eben das zeitlich hinzukriegen. Aber ich glaube, die Wii kam 2006 raus, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, 4 Jahre ist die Wii auf dem Markt und für diese Zeit muss man ganz klar sagen, hat die Wii schon einiges an Standards gesetzt, was die Steuerung anbetrifft. Und die wird jetzt aber bei den Tablets einfach aufgegriffen und eben umgesetzt. Man hat eben jetzt zusätzlich ja praktisch noch den Monitor in der Hand, ja. Aber die Bewegungssteuerung an sich, die ist ja dann wiederum gleich geblieben. Also auch wieder ein Konzept, das schon 4 Jahre alt ist, umgesetzt eben jetzt auf eine neue Art, sag ich mal, von Gerät, wobei das Gerät war auch nicht so neu. Die ersten Tablets sind auch schon etliche Jahre alt. Älter als die Wii, glaube ich, aber damals ohne Bewegungssteuerung halt. Ja, ja, ist schon eine komplizierte Geschichte da mit den einzelnen technischen Spielereien, die es da gibt. Und dennoch muss man sagen, wenn man sich die Spiele jetzt mal anguckt, was es auf den Pads gibt, da fängt's so ein bisschen wieder an, erstmal, ja, wie damals, die Spiele auf den Handys, also auf den Smartphones, Android und so weiter, die sind einfacher gestrickt, ähnlich wie damals die Spiele auf den C64 und so. Grafik ist natürlich etwas besser auf den heutigen Handys. Aber da hat man teilweise dieses Gefühl wieder, ja, wo man einfache Aktionen eben ausführt, und Spielprinzipien hat, die eben, ja, sage ich mal, kleine, einfache Funktionen, die große Auswirkungen haben auf das Spiel. Und das ist, finde ich, ganz gut. Und da müssten die auch im Desktop-Bereich mal wieder sowas machen. Mann, meine Güte. Jedes Jahr eine neue Grafikkarte für das neueste Game. Warum? Muss man da sagen, warum? Mit der, sag ich mal, gleichbleibenden Grafik könnte man neue Spielkonzepte durchaus gut umsetzen. Und es ist doch immer wieder faszinierend, wenn man auch sich anguckt, was aus den kleinen Maschinen damals rausgeholt wurde. Ich habe es auch letzte Folge schon gesagt beim Amiga, und das zählt aber auch für die ganzen C64, damals VC20, ja, das war mein erster Computer, VC20, wobei er ja, stimmt nicht, mein erster eigener Computer war der VC20, und was man da mit 3,5 Kilobyte herausgeholt hat, ja, das war schon ziemlich genial. Ja, auch da gab es Spielmodule, die man eingesteckt hat hinten. Ja, konnte einige Spiele oder die Spiele natürlich auch über Datasette laden. Ich hatte damals den ja, super Luxus. Ich habe ein Floppy-Laufwerk 1541 gehabt mit sage und schreibe 170 Kilobyte Kapazität. Das war damals der absolute Hammer, ja. Ich meine, wie viele Spiele man da drauf gekriegt hat, ne? 3,5 Kilobyte maximal im Speicher, das heißt, wenn so ein Spiel gut war, nachgeladen hat, ja, dann hat es vielleicht nur so 10 Kilobyte gehabt, da konnte man also 17 Spiele drauf machen, ja, sofern die eben legal zu kopieren waren. Und das war am Anfang ja oft so, dass man die tatsächlich also auch als Listings abgetippt hat. Also ich habe noch Nächte damit verbracht, aus Magazinen, die es damals in Hülle und Fülle gab, eben abzutippen, Spiele abzutippen. Und ja, dann habe ich mit meinen Kumpels da also ganze Nächte um die Ohren geschlagen und morgens im Morgengrauen dann der Run-Befehl eingegeben und ja, dann festgestellt, dass man sich bei dieser Zeile vertippt hat, bei dieser Zeile vertippt hat, bei dieser Zeile vertippt hat. Da ging das Korrigieren los. Ja, aber was soll's, ne? Das hat riesen Spaß gemacht, ja. Und die Programme hat man dann abgespeichert. Entweder, wie gesagt, auf Tape, auf Kassette, tatsächlich, auf einer Kompaktkassette, oder eben, sage und schreibe, auf so einem revolutionären Floppy-Laufwerk. So war das. Und jetzt denkt ihr, oh Gott, wie alt ist denn der? Was wird nicht verraten hier? Ja? Das gibt's gar nicht, ja. Das war wahrscheinlich eine Zeitreise, die ich gemacht habe. Ich bin noch gar nicht so alt, ja. Und da bin ich auch schon beim letzten Thema. Und jetzt muss ich mal, Moment, jetzt muss ich mal kurz entschuldigen, ja. So. Ja, also ich weiß nicht, eigentlich habe ich hier da wahrscheinlich das Staub hier vom Umbau, ja. Der setzt mir etwas zu. Okay, gut. Auf jeden Fall Zeitreisen. Fantasie und theoretische Folgen, ja. Wer hat sich schon mal aufgeregt darüber in Science-Fiction-Filmen, die was mit Zeitreisen zu tun haben, dass hier offenbar jegliche Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden? Ich meine, gut, es ist ein Film, klar, logisch. Wenn man da Naturgesetze einhalten müsste, ja, vorstellen, Raumschiff Enterprise, ja, fliegt dann zu dem Planeten, okay, naja, Lichtgeschwindigkeit ist nicht möglich, Warpgeschwindigkeit gibt's auch nicht, ist äußerst unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde, also wäre dann eben das Raumschiff, ja, so paar hunderttausend Jahre unterwegs bis zum Ziel und dann, ja, wäre das eine ziemlich langweilige Vorstellung für den Kinobesucher. Egal, trotzdem. Da übertreiben die Filmemacher dann doch regelmäßig bei diesen Zeitreisenden. Zeitparadoxon und Logik, ja, kümmert die Filmemacher anscheinend überhaupt nicht. War auch offenbar noch nie der Fall, ja. Und man fragt sich schon, wie kann der Terminator zurückgeschickt werden, ja, um Sarah Connor zu töten, ja. Weil wenn er es geschafft hätte, ja, wäre ja gar nicht die Aufgabe gestellt worden, zurückzufliegen und Sarah Connor zu töten. So. Ja, also wieso konnte er es dann töten? Ja, also das ist ein Paradoxon. Ja, es gibt da keine Lösung, weil praktisch die Lösung sich selbst aus der Geschichte ausrevidiert und damit gibt es eine Inkonsistenz. Und sowas kann zumindest in der Theorie gefährlich sein. Und da gibt es auch die wirklich verrückten wissenschaftlichen Theorien eben. Die sagen von, ja gut, da passiert einfach gar nichts, ja, das kann nicht sein, also passiert nichts. Andere sagen, durch dieses Zeitparadoxon könnte das ganze Sonnensystem zerstört werden, ausgelöscht werden, oder das ganze Universum kann aufhören zu existieren, sagen wiederum andere, oder manche sagen, ja, das gibt nur lokale Probleme, ja, was immer das auch heißt. Aber, wie man dann, sagen wir mal, letztendlich zugeben müsste, wenn eine Änderung möglich wäre durch eine Zeitreise, würde ja bereits schon ein einzelnes Photon, ja, reichen, um alles zu ändern in der Zukunft. Ein einziges zusätzliches Photon in die Vergangenheit geschickt, würde alles verändern, weil ja, eben alles miteinander zusammenhängt, sozusagen. Ja. Es ist jetzt so, dass natürlich dann, dass man dann sagen kann, wenn also alles geändert wird, nur durch ein einziges Photon, ja, könnte das auch praktisch dann das Ende des Universums sein, ja, weil eben alles aus den Fugen gerät. Und das wiederum ist eigentlich wäre ein sicherer Beweis, dass es Zeitreisen in die Vergangenheit, ja, richtige Zeitreisen in die Vergangenheit niemals geben wird. Denn wenn es sie jemals geben würde, wären wir alle schon ausgelöscht. Ja? Es ist tatsächlich nur eine komische Überlegung, aber in dem Moment, wo man sagen kann, okay, wenn man das machen würde, würde es alles verändern. Das würde bedeuten, wenn irgendwann irgendjemand dieses erfunden hätte, so eine Zeitmaschine, ja, dann würde das praktisch, würden wir das wissen oder wir würden es eben nicht wissen, weil dann eben alles schon aufgehört hätte zu existieren. Egal, wann diese Zeitmaschinen erfunden werden. Das heißt, wir könnten hier mit Sicherheit sagen, dass niemals, nie, 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 niemals eine Zeitmaschine erfunden wird. So. Erstmal das. Das Verrückte ist jetzt, dass jetzt Wissenschaftler aus dem Bereich der Quantenmechanik hier wieder ganz andere Theorien auf die Beine gestellt haben. Ja? Die Physiker bei Quantum Mechanics sagen, dass eben die Quantenmechanik schuld daran sein könnte, dass in der Praxis Aktionen, die die Zukunft verändern würden, unendlich schwer durchführbar wären. Also zum Beispiel könnte der Terminator nie Sarah Connor erschießen. Ja, so ist es. Denn sobald der Terminator das versuchen würde, dann würde zum Beispiel die Waffe versagen, die Kugel würde durch die Teilchen abgelenkt werden und so weiter und so weiter. Also, so ist das. Hollywood war uns also schon immer voraus. Wir haben uns nicht verkohlt, sondern die waren uns voraus in der Wissenschaft, denn das haben die ja schon immer gesagt. Schließlich hat der Terminator ja tatsächlich versagt und Sarah Connor nie getötet. Und das war's auch schon wieder von der Rios Wochensicht. Und ich hoffe, dass diese Folge keine Zeitreise unternimmt und das Universum auslöscht. Ich darf mich von euch verabschieden. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.